Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Verhandlungssache. Ich grüße alle, die hier zuhören und ganz besonders den heutigen Experten, wieder einmal, Daniel Kagel. Hallo Daniel.
Hallo Nils, wie stehen die Aktien?
Ja, den hast du vorbereitet. Der lag auf der Hand, 11 Meter ohne Torwart, den musstest du nutzen, ne?
Ganz genau. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt gesagt haben, was war das für eine grottenschlechte Begrüßung?
Nee, die werden sagen, Teufel, der Kagel, er hat aber einen Spruch drauf. Haben wir in der letzten Podcast-Folge, habe ich verraten, dass das sehr oft meine Begrüßung ist. Und der Daniel zieht das jetzt hier ins Lächerliche, obwohl das so ein brillanter Opener ist. Probieren mal aus, mal wirklich real life.
Werden wir sehen. Ist aber nicht unser heutiges Thema, hat aber viel Bezug zum heutigen Thema.
Genau. Es geht auch um die letzte Podcast-Folge. Da haben wir über Sprüche gesprochen. Und ich glaube, dass da ein großer Fundus an sehr interessanten und manchmal auch lustigen, aber auch wirklich wertvollen Sprüchen dabei war. Hört gerne mal rein, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt. Auf jeden Fall hast du da gesagt, Fragen öffnen den Geist, Aussagen schließen ihn. Und das wollen wir heute mal aufgreifen. Also es geht um das Thema Fragen stellen. Würdest du sagen, dass das eine Fähigkeit ist, die in Verhandlungen, sagen wir mal, unterschätzt ist? Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Fragen stellen unterschätzt wird. Warum? Weil die meisten Menschen eben gerne senden und weniger hören, was andere zu sagen haben und deswegen weniger Fragen stellen. Und genau aus dem Grund bin ich mir sicher, dass Fragen oft unterschätzt werden, weil ich weiß, dass wenn du die richtigen Fragen stellst, die Qualität deiner Fragen, die Qualität deiner Verhandlung bestimmt. Und ja, das ist wichtig. Nicht nur das, es ist auch insgesamt die Qualität in ja, ich will mal weitergehen in deinem Leben. Was heißt das? Ich glaube, dass wenn du dir die richtigen Fragen stellst in deinem Leben, du wesentlich weiterkommst als andere, die sich immer die gleichen Fragen oder vielleicht sogar gar keine Fragen stellen. Und deswegen, wir können gerne darüber nochmal reden, aber ich glaube, für mich ist das Thema Fragen stellen eines der wichtigsten, eines der essentiellsten in der Verhandlung, im Verkauf, im Umgang mit anderen Menschen.
Hau mal so eine raus. Was ist denn so eine Frage, die man sich stellen sollte?
Ja gut, also jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Fragen einmal für dich persönlich im Leben und Fragen in der Verhandlung. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel darüber geben, welche Frage ich mir im Leben gestellt habe und die habe ich mir erst mit 36 gestellt. Und das war für mich eine unheimlich bezeichnende Situation. Ich war 36, bin den Jakobsweg gegangen und hatte vorher, das kann ich sagen, ein recht unstetes Leben. Das heißt, ich hatte wechselnde Partnerinnen, wechselnde Jobs, immer mal hier und da. Und immer wieder bin ich zum Entschluss gekommen, nee, das ist es nicht. Die sind doof, die sind blöd, ich muss woanders. Das Gras da draußen ist irgendwie grüner. Ja, und dann bin ich in den Jakobsweg gegangen und dann habe ich mir mal eine ganz entscheidende Frage gestellt. Und die klingt vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sehr trivial. Aber ich hatte mir diese Frage nie ernsthaft gestellt. Und diese Frage lautete, was wäre, wenn nicht die Frauen doof wären, wenn nicht die Frauen schuld wären an meinen doofen Beziehungen, an meinen schlechten Beziehungen? Was wäre, wenn nicht die Chefs und die Chefinnen blöd wären, sondern was ist, wenn ich das Problem bin? Was wäre, wenn meine Einstellung das Problem ist? Und wenn du dir diese Frage stellst, ja, auf dem Jakobsweg und du gehst so und du grübelst darüber stundenlang nach, dann geht's dir vielleicht wie mir, dann fängst du an zu weinen, fängst an zu heulen, weil du denkst, ja, verdammt, sind nicht die Frauen das Problem, sind auch nicht deine Chefs oder die Jobs oder die Firmen, wo du arbeitest, sondern das bist du. Das ist deine Einstellung, ist die Art, wie du denkst und ist die Art, wie du da rangehst. Also du bist Teil des Problems, deswegen bist du auch Teil der Lösung. Und auf diese Frage musst du erstmal kommen. Und ich glaube, dass du ganz oft Situationen hast, wo viele Menschen glauben, sie würden reflektieren, sie würden sich die richtigen Fragen stellen in ihrem Leben. Und ich behaupte, nein, ich glaube, viele stellen sich nicht die richtigen Fragen. Ich glaube, dass viele Menschen sich Fragen stellen. Aber ich glaube auch, dass viele sich seit Jahren dieselben Fragen stellen. Und wenn du dir immer nur dieselben Fragen stellst, kriegst du halt auch immer dieselben Antworten. Und das ist halt schlecht. Deswegen ist es wichtig, dass du dir irgendwann auch mal andere Fragen stellst. Denn ich bleibe dabei, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens.
Oh, schöner Spruch. kam letzte Mal nicht. Jetzt hast du ihn rausgeholt, hast du vorbereitet für
uns. Ja, ich habe auch viel in petto, wie man hier sagt.
Oh, okay. Erinnert mich ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist das, kennst du die Toyota-Methode, heißt die so? Kennst du das? Mit 5-mal oder 7-mal warum zu fragen? Kennst du das?
Sagt
das was?
Nein, nee, sag mir
auch nicht. Pass auf, komm, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir spielen das jetzt. Ja. Benenn mir mal irgendein Problem, was du gerade hast.
Ich will eine Immobilie kaufen.
Du willst eine Immobilie kaufen. Warum?
Weil ich fürs Alter vorsorgen möchte.
Warum?
Weil ich im Alter Geld haben möchte, um mir die Sachen zu leisten, die ich mir leisten möchte.
Warum?
Weil jetzt wird es aber langsam schwierig.
Vor allen Dingen wird es jetzt persönlich, ne?
Also wie mein Sohn, du, mit 8 Jahren. Warum? Ja, warum?
Also ja. die Geschichte dahinter ist, und das merkst du vielleicht auch so ein bisschen, auch wenn es jetzt ein bisschen lapidar gemacht haben, aber man kommt natürlich zum Kern. Weil auch ganz gerne die letzte Antwort ist Ego. Das ist ein Problem. Jetzt nicht bei dir, ne? Aber ganz oft ist es dann.
Vielleicht auch bei mir, ne? Aber weißt du, was mich das erinnert, Nils? Ja? An die Situation, wo Ashton Kutcher vorm Drive-In steht und sagt, ich hätte gerne eine Wantan-Suppe. Und dann?
Das kenn ich nicht. Was?
Nee. Und dann? Ja gut, dann nehme ich noch eine Pommes dazu. Und dann? Ja gut, noch eine Coke Light. Okay, und dann? Kennst du das nicht? Und dann springt er, sie macht das irgendwie 2 Minuten immer. Und dann springt er durchs Fenster und haut den Drive-In kaputt, diesen Automaten da. Okay. Weil er dann irgendwann keine Antwort mehr darauf hat. Aber das nur nebenbei. Ich dachte, ich hätte dich für belesener gehalten, wenn ich das so sagen darf.
Ich wusste gar nicht, dass Ashton Kutcher Bücher schreibt.
Ja, also Fragen, ja, ob und ja. Dann oder warum, aber Fragen bringen dich natürlich weiter, nicht nur im Leben, sondern insbesondere natürlich auch in der Verhandlung. Mhm.
Ja, also ich bin auch ein großer Fan davon. Naval Ravikant sagt, jetzt kommt wieder mein Spruch, aber es ist wirklich so, er hat gesagt, Fragen sind einer der größten Hebel der Welt und du kannst mit minimalem Einsatz die Welt aus den Angeln heben, mit der richtigen Frage sozusagen, also das ist jetzt Frage übersetzt. Das sagt er. Also klar gibt es natürlich die ganz, ganz großen Fragen. Ne? Jetzt auch in der Partnerschaft gibt es natürlich auch zum Beispiel diese eine große Frage, die viel verändert. Ne? Aber ich verstehe natürlich den Sinn dahinter, weil Fragen ja auch nicht wehtun. Ne? Also ich finde...
Doch, Fragen können gewaltig wehtun.
Findest du? Ich finde sie wesentlich passiver.
Ja, hast du heute Morgen geduscht, Nils?
Ja.
Die kann ja schon verletzen. Ja. Ne? Ja. Das kann schon verletzen.
Ja, wobei die Frage ist, wenn du die Aussage treffen willst, du stinkst, ist es ja trotzdem angenehmer, diese Frage, als die Aussage.
Findest du nicht? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, die Frage ist angenehmer, aber Fragen, glaube ich schon, können schon verletzend wirken. Ja, aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja über Fragen, die dich weiterbringen und die dein Gegenüber weiterbringen. Und da glaube ich, ist es schon. Oder worauf wolltest du hinaus, Nils?
Ich hatte so was richtig Geiles. Ich hatte so einen richtigen Kalenderspruch, habe ich. Pass auf.
Ja.
Fragen sind Werkzeuge, keine Waffen.
Ach ja, schön.
Ne?
Ja.
So hast du jetzt natürlich zerstört mit deinem Ne.
Ja, das ist wahr. Das ist ein schöner Spruch und genauso sehe ich das. Ich glaube, und damit komme ich mal wieder zurück zum Thema Vertrieb, Verkauf. Was ich ganz tragisch finde, ist, dass viele Vertrieblerinnen und Vertriebler glauben zu wissen, dass Fragen der Schlüssel zum Glück sind, zum Erfolg. Das stimmt ja auch. Und ich glaube, dass viele auch genau wissen, wie und was sie fragen sollten. Nur tun ist das Problem. Ich sage ja immer, wir im Vertrieb, wir sind ganz oft Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und das bedeutet, dass wir genau wissen, dass wir offene Fragen stellen sollen. Wir sollen hypothetische Fragen stellen, clevere Fragen stellen, den Kunden zum Nachdenken bringen. Aber wir tun es oft nicht. Und das ist eben der große Unterschied. Und deswegen ist Training so wichtig. Ne? Training im Vertrieb bedeutet ja nichts anderes, als gegen den Strom zu paddeln in so einem Kanu. Aber sobald du eben aufhörst zu paddeln, treibst dich eben wieder zurück. Und deswegen bin ich so ein großer Freund von Training, von Büchern, von Podcasts, von Videos, damit du eben immer weiter paddelst und das eben auch nicht vergisst. Weil die meisten, die ich kenne im Vertrieb, die machen das seit 10 Jahren und sagen, ich weiß alles, ich kann alles, ich brauche nicht mehr, merken aber gar nicht, wie sie dann zurückgeschwemmt werden, wenn du so willst.
Lass uns mal so ein paar typische Fragen durchgehen, die du als gut empfindest, jetzt in der Verhandlung, Verhandlungssituation.
Ja, also ich möchte gerne mal einen Schritt weiter nach vorne gehen, und zwar in dem Thema Bedarfsanalyse. Lass uns doch mal gucken, was passiert eigentlich in der Verhandlung? Und es gibt Studien, die sind ganz interessant, die sagen, die allermeisten Deals sind schon entschieden zum Zeitpunkt der Preisverhandlung. Und jetzt darf man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und eine Ursache dafür ist eine gescheite, vernünftige Bedarfsanalyse mit vernünftigen Fragen, um den Bedarf des Kunden sehr konkret zu ermitteln. Und das ist ja schon mal alleine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig ist, dass die meisten Deals eben zum Zeitpunkt der Preisverhandlung schon längst durch sind. Also entweder für oder gegen dich, das wissen wir noch nicht, aber Fakt ist, der Tag der Preisverhandlung ist gar nicht so dieser D-Day, den wir uns da oft erhoffen oder glauben. Also ist doch die Frage, was können wir in der Preisverhandlung, in der Bedarfsanalyse besser machen und welche Fragen können wir besser stellen, um am Ende schon die Nase vorn zu haben beim Tag der Preisverhandlung. Und da sind aus meiner Sicht natürlich erstmal die zwei großen Fragetypen zu unterscheiden, offene und geschlossene Fragen. Also jetzt werden viele unserer Hörerinnen und Hörer natürlich sagen, ja, kennen wir, alter Hut, kann ich schon mitsingen. Ja, dann möchte ich dir einfach mal eine Frage stellen. Was ist denn das Merkmal von geschlossenen Fragen? Jetzt werden viele sagen, ja, fängt mit Ja oder Antwort Ja oder Nein. Ja, das ist auch richtig. Aber jetzt bohre ich mal tiefer und sage, was ist denn das rhetorische, sprachliche Merkmal einer geschlossenen Frage?
Und ich wette, liegt auf dem was?
Bitte?
Die Betonung liegt auf dem ersten Wort.
Nee? Nein, nein, nicht. Nein.
Also sowas wie was ist der große Unterschied?
Weißt du, wir reden von geschlossenen Fragen, nicht von offenen.
Ach so.
Ja, das ist der Kern.
Ich höre jetzt wieder zu. Ich höre wieder zu. Red weiter. Ja.
Danke. Also, offene und geschlossene Fragen ist ja ganz oft ein heißes Thema und die meisten lernen das ja schon in ihren ersten Tagen im Vertrieb. So. Aber wir wissen nicht, was geschlossene Fragen sind. Wir wissen zwar, sie enden mit Ja und Nein. Also die Antwort lautet Ja und Nein. Aber die meisten sagen ja, keine Ahnung, was gibt's da sonst noch? Ja, die fangen immer mit einem Verb an. Das heißt, sobald du mit einem Verb startest, weiß ich, die Antwort kann nur Ja oder Nein lauten. Geschlossene Fragen sind prinzipiell Entscheidungsfragen, wo ich entweder eine klare Antwort bekomme oder eben nicht. Das heißt, ich stelle sie im Verkaufsgespräch in der Regel eher am Ende. Logisch, das wissen die meisten. So, offene Fragen starten in der Regel mit einem W-Fragewort. Wer, wo, wie, was, weshalb, warum, wodurch, wohin. Es gibt insgesamt, glaube ich, 15 und noch zwei Fragewörter, die fangen eben nicht mit W an, nämlich inwiefern und inwieweit. Und was ist der Vorteil jetzt von offenen Fragen? Da werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, der Vorteil liegt natürlich darin, dass wir Informationen bekommen. Das ist auch richtig. Es gibt aber noch viel wichtigere Punkte, die wir durch offene Fragen erzielen. Und das müssen wir uns, ich sage bewusst, müssen wir uns im Vertrieb vor Augen führen. Ein weiterer Vorteil von offenen Fragen ist natürlich der Punkt, dass wir den Gegenüber zum Denken zwingen. Und wenn ich eins möchte in meinen Gesprächen, dann ist es das. Ich möchte mein Gegenüber zum Denken bringen. Weil ich weiß, wenn er sich über sein Problem Gedanken macht, wenn ich ihn weiterbringe, wenn ich ihn coache durch meine Fragen, dann entwickle ich einen Mehrwert im Vergleich zu meinen Wettbewerbern für meinen Kunden. Und das ist das, was ich will. Ein weiterer Vorteil von offenen Fragen ist natürlich das Thema Wertschätzung. Ich zeige dem Kunden Wertschätzung. Es macht einen Unterschied, wenn du mir sagst, ich war im Urlaub und ich sage, ja und, war schön? Oder ob ich sage, wie war's? Wie war's drückt viel mehr Wertschätzung, viel mehr Interesse an deiner Person aus, als einfach nur, ja, war schön und alles gut. Offene Fragen zeigen Interesse. Und ich glaube, ich weiß, dass die meisten unserer Kunden Interesse und Wertschätzung mögen, genauso wie du und wie ich. Und deswegen zeige ich das Menschen mit offenen Fragen, weil ich tiefer gehen möchte. Ein weiterer Vorteil mit offenen Fragen, ich führe das Gespräch. Das heißt, ich bin aktiv in der Gesprächsführung. Ich entscheide, über was wir reden. Ich stelle meinen Teilnehmenden ganz oft die Frage, wenn ich die offene Frage stelle und du redest jetzt eine halbe Stunde, wer von uns beiden führt das Gespräch? Na, ich. Auch wenn du die ganze Zeit redest, auch wenn du über was ganz anderes redest. Aber solange ich die Fragen stelle, führe ich das Gespräch. Ich höre zu, ich kann mir Gedanken machen, ich bekomme Informationen. Und das ist das, das ist ja heute bares Geld wert, Informationen zu bekommen. Aber die meisten Vertriebler sind so ähnlich wie ich, die hören sich halt gerne reden. Kriegen das aber im Verkaufsgespräch nicht auf die Kette. Und da wird es dann halt zum Problem. Ich habe mir bewusst vorgenommen, früher, als ich angefangen habe im Verkauf, Junge, halt den Mund, wenn du ins Verkaufsgespräch gehst, halt den Mund, hör zu. Und das gilt in der Verhandlung später genauso wie im Verkaufsgespräch in der Bedarfsanalyse. Halt den Mund. Stell Fragen, quittiere. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Quittieren. Das heißt, dem Gegenüber auch mal zeigen, ja, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ja, ich verstehe dich. Mitschreiben, Notizen machen und nicken. Ja? Dem anderen das Gefühl geben, dass er wichtig ist. Und dann hast du schon ganz viel in der Bedarfsanalyse gemacht und hast doch überhaupt keine eloquenten, elaborierten Fragen gestellt. Das brauchst du manchmal gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, gescheite, vernünftige, offene Fragen zu stellen und dem Gegenüber das Gefühl geben, dass du wirkliches, wahres Interesse hast.
Ich erzähle dir mal eine kleine Anekdote dazu. Also als du quittieren gesagt hast, ist mir das nämlich eingefallen, meine Schulzeit früher, das war immer meine Strategie. Wenn ich überhaupt nichts konnte in einem Fach, habe ich immer, wenn der Lehrer was gesagt hat, ja, immer wenn er mich angeguckt,
Sehr gut.
Oh, ja, oh,
sehr
gut. Ja. Oh, guter Punkt. So, ne? Und dabei ist mir eingefallen, ich kam mal in die Klasse, Erdkundeunterricht, 11. Klasse oder sowas, dann sagt die Lehrerin von Dungen, lieben Gruß, sagt, ja, Nils, jetzt komm mal nach vorne, dein Referat zum Thema Ägypten, glaube ich, war das. Und ich komplett vergessen, dass ich ein Referat halten muss über Ägypten, bin nach vorne gegangen und habe Ägypten groß an die Wand geschrieben und hab dann die Klasse gefragt, was wisst ihr denn über Ägypten? Hauptstadt Kairo. Ah ja, sehr gut. Und hab's an die Tafel geschrieben. Und ich habe das ganze Referat von der Klasse bauen lassen und habe irgendwie eine 2+ bekommen, weil ich kein Handout nachher hatte. Ne? Also okay. Fragen haben da geholfen. Aber zurück zum Thema, Daniel. Und zwar, was mich wahnsinnig interessiert, ich habe in einem Podcast eine Verhandlungstechnik mal gehört, wo es um eine Frage geht. So, die würde ich dir gerne mal erzählen. Das war von einem Amerikaner, also ob die auf den deutschen Markt so funktioniert, weiß ich nicht genau, aber du musst die bewerten. Du gibst dir eine Skala, ja, von 0 bis 10 ohne 7. Ja? Gibst du dir eine Note.
Wieso ohne 7?
Weil die Leute immer 7 sagen.
Okay.
Stell mal die Frage, wie geht's dir auf der Skala von 0 bis 10 ohne 7? Die fangen 6,9 kommt dann immer als Antwort. Weil 7 ist immer so nichtssagend. Weißt du, 8 ist, nee, so gut geht's mir nicht. Nee, 6, so schlecht geht's mir nicht. Die Leute sagen immer 7. Deshalb sage ich das immer, Skala 0 bis 10 ohne 7. Weil dann habe ich eine Antwort. 7 wäre wieder so wischiwaschi. Ne?
Okay.
Also, und zwar sagt er, egal was du kaufst, so was er kauft, geht er zum Verkäufer, zur Verkäuferin und sagt, wie stehen die Chancen, dass ich 10% Rabatt bekomme? Also jetzt nicht 10% ist variabel, ne? Wie stehen die Chancen, dass ich die Hülle noch dazu bekomme?
Ja, ich finde die Frage genial. Genauso wie die Frage, sagen Sie, gibt es eigentlich einen Daniel-Kagel-Rabatt bei Ihnen? Das finde ich auch eine schöne Frage, ne? Weil beides überrascht den Verkäufer. Gerade im B2C-Bereich kann man sowas mal bringen. Ich finde das schön. Ich finde das eine sehr charmante Frage. Und weißt du kannst auch hingehen und sagen, was geht am Preis? Ja, oder nee, das zahle ich nicht. Das ist unsympathisch. Ich finde, wie hoch stehen die Chancen, dass ich hier 10% bekomme, finde ich viel, viel charmanter. Oder der Daniel-Kagel-Rabatt. Ne? Das finde ich eine schöne Sache.
Ja? Fand ich nämlich auch. Also er hat gesagt, er macht das immer. Egal, was er kauft, wenn er ein Brötchen beim Bäcker kauft, sagt er, wie stehen die Chancen, dass ich 10% Rabatt bekomme. So, und ich habe es schon lange her, dass ich das gesehen, aber ich meine, dass er halt erstens sagt, er trainiert das dadurch, um nach Rabatt zu fragen. Er trainiert das und er fühlt sich wohl damit. Er fühlt sich wohl mit dieser Frage, weil die, genau wie du gesagt hast, wenn ich 10% Rabatt will und sage, Entschuldigung, ich hätte gerne 10% Rabatt, geht das oder geht das nicht, ist. Ja. Da kommt ja schon so ein bisschen Charme in einem hoch. Aber zu sagen, gute Frau, guter Mann, wie stehen die Chancen, dass ich 10% Rabatt darauf bekomme? Ja,
Nils, ich bin überrascht, dass du so gute Podcasts hörst. Das überrascht mich tatsächlich. Ja. Tatsächlich.
Ja, normalerweise lese ich ja nur die Bücher von echten Kutscher und habe keine Zeit für Podcasts.
Ja, also du merkst schon, ich meine, wir sind ja mitten im Thema. Das ist genau das, worum es geht. Clevere Fragen stellen in der Verhandlung. Ne? Und das ist, wobei auch im Vorfeld, ne, gerade das Thema hypothetische Fragen wird ganz oft unterstellt. Nur mal angenommen. Damit kriegst du zum Beispiel auch sehr schön tote Pferde lokalisiert. Wenn ich ein totes Pferd habe, einen Kunden, von dem ich nicht weiß, ob ein Angebot lohnt oder ob der überhaupt Bock hat, mit mir den Deal zu closen, einfach mal hinzugehen und sagen, okay, nur mal angenommen, wir liefern das. Nur mal angenommen, der Preis passt für Sie. Kommen wir denn dann zusammen? Kannst du dir dann auch vorstellen, bei mir zu kaufen? Ne? Und wenn dann einer schwurbelt, du kriegst halt unglaublich viel raus bei Fragen. Ich möchte, ja, also ich könnte so viel über Fragen erzählen. Fragen sind ein Gamechanger. Nimm einfach nur mal das Beispiel, deine Frau. Du willst nach Italien in den Urlaub, deine Frau will nach Kroatien. Anstatt hinzugehen und zu sagen, ja, Italien ist doch viel schöner, die Riviera, das Wasser, das Essen ist doch viel schöner, ist alles viel besser. Fangen wir wieder an, unseren Gegenüber mit logisch guten Argumenten zu überrumpeln. Und das mögen Menschen in der Verhandlung nun mal nicht. Viel cleverer ist es doch mal, die Frau zu fragen, sag mal, ich weiß, Kroatien ist sicherlich schön, absolut. Weißt du, wie in Italien die Wassertemperatur um die Jahreszeit ist oder wie die Strände aussehen? Ja? Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir ein Ferienhaus buchen könnten? Wenn ja, wo? Ne? Also ist jetzt vielleicht ein triviales Beispiel, aber ich glaube, dass du deinen Ehepartner viel besser überzeugt bekommst, wenn du ihn durch Fragen selber zur Lösung führst, als ihm klar sagst, dass die Wassertemperatur da 2 Grad wärmer ist als in Kroatien. Das mögen Menschen nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es viel cleverer, Fragen zu stellen.
Ja, ich glaube auch, es gibt ja dieses Prinzip Shit in, Shit out, ne, dass es auch darum geht, nicht nur irgendwelche Fragen zu stellen, sondern auch gute Fragen zu stellen. Ne, erinnert mich dran, ich habe vor ein paar Wochen mal eine Person mitgenommen im Auto, also eine, die ich kannte, nicht so ein Kettensägenmörder, ne, sondern eine Person, die ich kannte, habe die noch nach Hause gefahren und die hat mir dann erzählt, dass sie, ich glaube, Power Metal hört. Und das ist ganz weit weg von mir. Und ich habe auch wirklich ganz wenig Interesse im Grunde daran gehabt. Aber Gespräch auflockern, wollte ein sympathischer Fahrer, Chauffeur sozusagen sein und habe dann nachgefragt und habe mir gedacht, okay, das, also stell Fragen, die halt auch implizieren, dass du wirkliches Interesse daran hast. Und das geht natürlich nur, wenn man auch so ein bisschen Detailfragen stellt. Ne? Also ich habe dann Power Metal. Was kann ich, also ich gehe jetzt Heavy Metal, aber was denn Power Metal? Und die ist so, also dass die mir nicht nachher noch 25 CDs ans Auto gebracht hat, war noch alles, ne? CDs, ne? Alter Mann spricht von Musik, ne? CDs. Also würdest du sagen, Shit in, Shit out? Also es muss auch eine gute Frage sein?
Ja, natürlich. Ich erkenne nach 5 Minuten, ob du wahres Interesse hast an mir und an meiner Geschichte oder nicht. Und deswegen ist die Qualität deiner Fragen so, so wichtig. Denn wenn du tiefe, interessierte Fragen stellst, dann mag ich dich, weil dann bist du mir sympathisch. Und wenn du nicht einfach fragst, ja, und dann, ah ja, ja, okay, ah ja, schön, ja, Mensch, toll, ja, habt ihr Spaß gehabt, ja? Ja, da weiß ich ganz genau, da stellst du zwar Fragen, ja, aber die Fragen zeigen halt wenig Interesse. Und deswegen, Fragen sind unglaublich wichtig, wenn du Menschen für dich gewinnen willst. Und wenn du das mal verstanden hast, wirklich verstanden, ich rede nicht von Hören, Verstehen, verinnerlicht hast und auch umgesetzt hast, dann sage ich, und das behaupte ich steif und fest, verändert das die Art, wie du mit Menschen kommunizierst. Und zwar durch die Bank, nicht nur in der Verhandlung.
Soll ich mal meine allerliebste Frage stellen in meinem ganzen Leben?
Ja, erzähl sie.
Also ich kann sie dir nicht stellen, weil ich sie im Grunde mir selber immer stelle. Und das ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Diese einfache Frage zu mir selber, die hat ich, also ich will es jetzt nicht übertreiben und wir sind hier manchmal ein bisschen humorvoll unterwegs, ne? Das ist wirklich ernst gemeint. Die hat mein Leben in so vielen Dingen so dramatisch verändert, dass ich, was das Schlimmste, was passieren kann. So, wenn ich irgendeine geschäftliche Entscheidung treffen muss und dann mache ich fast so diese Art Toyota-Methode dann wieder als Anhängsel an die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann. Es kann schief gehen. Und dann verliere ich Umsatz. Und dann?
Das war aber echt ein Kutscher.
Das war echt ein Kutscher, ja, genau. Und dann gehe ich pleite. Und dann musst du Insolvenz anmelden. Und dann ist es so. So, dann geht's Leben auch weiter. So, wir sind in Deutschland bis nach 3 Jahren im Zweifel wieder raus, weißt du, also wenn du es einigermaßen normal anstellst, ne? So, also selbst dann ist es ja nicht das Ende. So, weißt du? Das, wenn du durch die Führerscheinprüfung fällst früher, ja, und dann machst du nochmal, verdammt, wieso regst du dich jetzt 3 Monate darüber auf oder hast Panik oder musst aufs Klo rennen die ganze Zeit, ne? finde ich eine, also hat mir unfassbar geholfen, diese
Frage. Ja, auf der Metaebene eine wunderschöne Frage. Und ich glaube, genau von diesen Fragen brauchen wir mehr. Wenn wir mal weg von der Verhandlung gehen, sondern hin in unser Leben, dann glaube ich, sind es genau diese Fragen, die unser Leben besser machen. Nur ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen sich genau solche Fragen viel zu wenig stellen, weil sie in ihrem Trichter sind, in ihrem Tunnel. Und da kommen viele Menschen eben nicht mehr raus. Und auch mir fällt das natürlich manchmal schwer, denn ich musste mich eben ertappt fühlen, als du gesagt hast, ja, was das Schlimmste, was passieren kann. Ich sag dir, wie es ist. Ich mache mir ganz oft Sorgen, Gedanken über meine Kids, über dieses, über jenes, über Aufträge, auch wenn ich eine volle Auftragslage habe. Aber es ist immer so, dass du dir Sorgen machst, als Selbstständiger sowieso. Und ich glaube, da sind die richtigen Fragen schon genau richtig. Und die sich zu stellen, das fällt eben gar nicht so leicht.
Ja, klar. Also man muss natürlich Krankheit und sowas ausschließen, dass du, ne?
Ist klar. Und, ne? Aber damit bin ich wieder bei dem Spruch von letztem Mal. Es ist nicht dein Schicksal, was dein Leben bestimmt. Es sind deine Entscheidungen. Und wie entscheidest du dich jetzt? Ja, wie entscheidest du dich jetzt über diese Situation nachzudenken? Du bist durch die Führerscheinprüfung gefallen. Die einen entscheiden sich dafür, aufzustehen, weiterzumachen, nächste Prüfung. Und die anderen entscheiden sich dafür, jetzt erstmal zu jammern, zu heulen und den Kopf in den Sand zu stecken.
Ne? Gefahr ist real, Angst eine Entscheidung.
Ganz genau. Will Smith. Genau so ist es.
Ja. Was, Will Smith? Was, du gibst mir immer, ich sag was super Kluges und dann sagst du immer irgendwie so einen super banalen Autor dahinter.
Ich denke, Will Smith hat den Spruch gebracht in irgendeinem seiner Filme. Gefahr ist real, Angst ist eine Entscheidung. Ich glaube, das hat er in einem seiner Filme gebracht. So ähnlich jedenfalls. Ja, fand ich bärenstark.
Ja, aber es wäre schön, wenn ich zum Beispiel sowas sage und dann sagst du irgendeinen Autor, weil es überprüft ja sowieso keiner, wo die Leute sagen, Balacci Srinivasian.
Ah, das ja, sei froh, dass ich nicht Schmitz-Willigen das gesagt habe. Ja, Will Smith, Schmitz-Willi. Naja, jedenfalls, Nils, Thema Verhandlungen, Fragen.
Ja.
Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und das interessiert auch unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind Fragen, die wir in der Verhandlung stellen können? Und ich finde die eine Frage von dir eben sehr, sehr gut. Ja, wie schätzen Sie die Chance ein, dass ich 10% Rabatt bekomme? Ich glaube, es gibt aber noch viele Fragen darüber hinaus. Einer meiner Lieblingsfragen ist zum Beispiel die, und die Teilnehmenden meines Trainings wissen es ganz genau, den Satz, ich gehe zum Beispiel gerne hin und sage, also am Preis kann ich jetzt nichts machen, oder nein, das jetzt war falsch, da müssen meine Hörer mich sofort abstrafen jetzt, am Preis kann ich nichts machen, aber abgesehen vom Preis, was kann ich Ihnen Gutes tun? Worüber können wir noch reden, was Ihnen vielleicht Freude macht und worüber wir reden können? Warum ist diese Frage in der Verhandlung so clever? Ganz klar, ich lenke den Fokus meines Gegenübers weg vom Preis, denn ich will nicht über den Preis reden. Der Preis bedeutet für mich der größte Einbruch in meinem Deckungsbeitrag, in meiner Gewinnposition. Aber worüber ich natürlich reden kann, sind Kuchenstücke, sind Ideen rechts und links, die dich viel bringen oder die dir viel bringen, mich aber wenig kosten. Und darauf möchte ich den Fokus legen. Und das ist wichtig in der Verhandlung. Deswegen ist diese Frage aus meiner Sicht eines der wichtigsten in der Verhandlung selbst.
Wie findest du denn diese Abschlussfrage? Also das ist ja auch was super Wichtiges, ne? Also kennt man aus Verhandlungen, also man ist sich einig, also man merkt, okay, wir sind kurz davor, es klappt jetzt sozusagen, ne? Wir sind also jetzt kurz davor, dass es eigentlich zum Abschluss kommt. Wie schaffe ich jetzt die Brücke zum Handschlag sozusagen? Und das ist ja wahrscheinlich eine Frage, sollen wir es jetzt machen? Oder ne? Wie sieht's aus? Sollen wir unterschreiben? Was ist da dein Ratschlag?
Ja, also ich möchte das ein bisschen unterteilen. Einmal möchte ich sehe das aus der Sicht des Verkäufers und ich habe vor einer Sache panische Angst, nämlich vor der Salamitaktik des Einkäufers. Was ist die Salamitaktik des Einkäufers? Das ist diese Was-noch-Kaskade. Ne? Ich gebe ihm also was, sei es jetzt Rabatt oder Skonto oder Freilieferung, was auch immer, und er geht hin und sagt, okay, nehme ich mit. Was kannst du mir noch anbieten? So, und da komme ich ganz schlecht raus. Das heißt, hier sehe ich ganz oft in der Praxis der Operation Weihnachtsgans, da wird der Verkäufer ausgenommen am lebendigen Körper. Und um das vorzubeugen und um den Schluss einzuläuten, denn das darum geht's ja gerade, das kannst du mit einer hypothetischen Frage machen. Okay, nur mal angenommen, lieber Kunde, Sie kriegen von mir XY. Wir machen das mit der Lieferzeit so, wie Sie das möchten. Haben wir dann aber auch einen Deal. So, und da kann ich auch durchaus die Hand mal entgegenstrecken. Die Möglichkeit besteht. Das ist also ein hypothetischer Vorababschluss. Ne? Haben wir dann einen Deal? Nehmen wir mal an, wir kriegen das hin. Haben wir dann einen Deal? Da kann ich dir schon sagen, haben ganz viele nicht den Mut dazu, diese Frage zu stellen. Warum? Weil viele glauben, dass sie damit den Kunden unter Druck setzen. Tun sie nicht, ist eine legitime Frage. Das Zweite, was du machen kannst, du merkst, und deswegen bin ich so ein Freund von Präsenzverhandlungen und eben nicht Telefon- oder E-Mail-Verhandlungen, du merkst, wann dieses Momentum gekommen ist, wann dein Gegenüber überlegt. Und das ist für mich im Verkauf ein ganz, ganz wichtiges Momentum, was ich nutzen möchte, um meinem Gegenüber die Hand zu geben und zu sagen, kommen Sie, schlagen Sie ein, wir machen es. Ne? Egal wie du das sagst, du kannst auch einfach hingehen und sagen, komm, passt das so. Ich bin ein Freund des Handschlags, hat sicherlich nicht rechtlichen Hintergrund, nicht immer, vor allem nicht im B2C-Bereich. Aber für mich ist der Handschlag nach wie vor geltend. Ich komme aus einem Haus, wo der Handschlag noch etwas gilt. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so gilt. Und deswegen gebe ich gerne die Hand. Und das ist für mich ein schöner Moment, wo jemand sagt, ah komm, dann machen wir es halt so. Und dann, glaube ich, haben wir beide einen guten Deal.
Worst case ist natürlich, wenn du dann da stehst, die Hand ausstreckst, die Person gegenüber nicht einschlägt.
Nein, da möchte ich dir komplett widersprechen, Nils. Echt? Das ist überhaupt nicht der Worst Case. Das ist genau das, wovor viele Menschen Angst haben.
Ja, aber wenn berechtigt, das ist unangenehm.
Nee, aber wieso denn? Wieso ist das denn unangenehm?
Das ist so das Gleiche, als wenn du jemandem winkst, weil du denkst, der hat dir gewunken und der hat jemand hinter dir gewunken und du dann so ganz beschämt die Hand runternehmen musst oder überlegen musst, winke ich jetzt jemand anderem? Das ist unangenehm.
Ja, aber Nils, das ist doch genau das, was ich immer wieder predige. Das ist doch genau die Angst vor Ablehnung, die wir ablegen müssen im Verkauf. Das ist doch genauso wie, als ich früher Sabine auf der Tanzfläche nicht angesprochen habe, weil ich panische Angst hatte, sie könnte Nein sagen. Und das ist nicht gut. Weil das Schlimmste, was sie sagen kann, ist, nee, Daniel, sorry, du bist nicht mein Typ. Ja, das ist okay. Es ist okay, wenn Menschen mal Nein sagen, wenn du es wertschätzt und respektvoll machst. Also ich kann dir sagen, ich habe schon ganz oft Situationen gehabt, wo ich die Hand zu Menschen gestreckt habe und habe gesagt, soll man es so machen? Wohl wissend, dass es ein Top-Deal für mich gewesen wäre. Und die Kunden oder die Menschen, auch Verkäufer, als ich Einkäufer war, sind hingegangen und haben gesagt, nein, sorry, das kann ich nicht machen. Dann ist okay, dann ziehe ich die Hand wieder zurück und sage, gut, dann lassen wir weiterreden. Lass uns Dinge anschauen, die mich wenig kosten, dir viel bringen und lass uns darüber reden, was dich wenig kostet und mir viel bringt.
Ist trotzdem unangenehm. Ja. Muss man trainieren vielleicht oder aushalten?
Ja, ich glaube, je öfter du etwas trainierst, desto weniger ist das unangenehm. Ich habe da überhaupt keine Angst vor. Im Gegenteil, mir macht das Spaß und ich habe dann meistens immer einen flotten Spruch auf den Lippen, wenn mir jemand die Hand abschlägt oder sagt, nein, Herr Kabel, können wir nicht machen. Dann bin ich meist menschlich zutiefst enttäuscht mit einem Augenzwinkern und dann verhandeln wir weiter. Ne? Es ist wichtig und denke immer dran, Verhandlung ist ein Spiel und im Spiel ist vieles erlaubt und gerade dieses Momentum am Schluss, dem anderen die Hand zu reichen, das kann funktionieren, also funktioniert sehr häufig, aber es ist okay, wenn es nicht funktioniert.
Wenn alle sagen würden, Verhandlung ist ein Spiel, ist es, glaube ich, was anderes, aber ich glaube, für viele, die haben diesen Gedanken gar nicht, weißt du, du verhandelst mit Leuten, für die Verhandlung nicht ein Spiel ist, sondern da geht es vielleicht um Ehre, da geht es vielleicht um eine Existenz oder was auch immer, weißt du?
Ja.
So, das heißt,
aber damit bin ich doch genau wieder bei dem Thema, wo wir eben waren, bei Fragen. Wenn du das Gefühl hast, ein Mensch ist extrem verbissen, verbohrt in der Verhandlung, dann stell ihm doch mal Fragen. Geh doch mal hin und sag, was ist denn Ihr wahres Interesse? Worauf legen Sie denn besonders Wert? Ich habe jetzt mitgekriegt, Sie wollen natürlich was am Preis oder Sie wollen einen guten Preis, Sie wollen eine gute Qualität. Was ist Ihnen denn darüber hinaus noch wichtig? Worauf legen Sie denn sonst noch Wert? Und du wirst feststellen, dass ganz viele Menschen, ich hatte mal eine Situation, dass mir ein Verkaufsleiter gesagt hat, wissen Sie was, Herr Kagel, ich will einfach wieder in Ruhe schlafen können. Aha, das ist also sein Problem. Deswegen verhandelt er hier so, deswegen ist er so verkniffen. Der braucht ein Vertriebstraining, weil nicht, das ist alles vorgelagert. Aber der Kerl will einfach wieder in Ruhe schlafen können und will den Druck loswerden. Und wenn du das weißt, dann kannst du halt dein Angebot darauf ausrichten, deine ganze Kommunikation und am Ende auch deine Verhandlungsstrategie. Und das kann dir nur Vorteile bringen. Das erfährst du aber nicht, wenn du keine Fragen stellst.
Rein hypothetisch, wenn wir jetzt zum Ende kommen würden bei dieser Folge, wäre das dann eine gute Folge, Daniel?
Was würdest du sagen?
Machen wir eine Schleife drum?
Ja, noch nicht, also, ja, können wir machen, aber ich möchte eine Anekdote ganz kurz zum Schluss erzählen. Und zwar ist es ganz oft so, oder nicht ganz oft, aber es passiert halt manchmal, dass ein Kunde durchaus merkt, was ich da mache. Jetzt gerade in der Bedarfsanalyse oder in der Verhandlung, ich stelle halt viele Fragen, logisch. Und ich habe es einmal erlebt, dass mir ein Kunde gesagt hat, Herr Kagel, ich habe den Eindruck, Sie haben jetzt genug Fragen gestellt. Jetzt stelle ich mal die Fragen, ja. Also ich bin ihm natürlich nur so ein bisschen entblößt vorgekommen, aber ich fand das gut, weil ich wusste, was mein Ziel ist und er wusste es, ich wusste es, die Karten lagen auf dem Tisch. Nur haben wir das Spiel natürlich weitergespielt und das war sehr, sehr lustig im Nachhinein. Er hatte dann so 3-4 Fragen gestellt und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, so, darf ich jetzt wieder eine Frage stellen? Und dann hat er ganz jovial gesagt, ja gut, jetzt dürfen Sie wieder eine. Und dann hat das irgendwann darin geendet, dass wir immer abwechselnd so, dürfen Sie jetzt oder darf ich? Und dann haben wir ein wunderbares Verkaufsgespräch geführt, wo wir abwechselnd die Fragen gestellt haben und am Ende habe ich den Deal auch bekommen. Aber es macht halt einfach Spaß, wenn der Gegenüber oder das Gegenüber eben auch weiß, Fragen sind wichtig. Und wenn ich eins unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben darf, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dann folgendes. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, demnächst privat zu Hause bist, bei deinem Kunden bist, bei deiner Freundin bist, bei deinem Nachbar bist, dann mach doch mal folgendes. Dann nimm dir doch mal bewusst vor, nur Fragen zu stellen und zuzuhören. Und egal, wie oft dein Gegenüber etwas sagt, wo du deinen Senf dazu geben kannst, wo du eine Story dazu hast, wo du was dazu beitragen kannst, halt den Mund. Lass dein Gegenüber reden und hör ihm zu. Quittiere, zeig ihm oder ihr, dass du sehr, sehr interessiert bist an dem, was er da sagt und stell weiter Fragen. Und ich glaube, dass du dann einen Menschen oder mehrere Menschen sehr viel glücklicher machst, weil diese Menschen dann das Gefühl haben, dass du sehr, sehr aufmerksam bist und dass sie wichtig sind. Und das ist ein Gefühl, was wir alle gerne haben. Und das wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern.
Schöner Wunsch, schöner Abschluss. Lieber Daniel, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.
Bis dahin. Tschüss.